Wir haben schon darüber geredet, dass unsere Zunge Macht hat, dass sie wie ein Ruder, so klein sie ist, ein großes Schiff dorthin lenken kann, wo der Steuermann es haben will. Wir haben dann auch Jesus angeschaut, wie er Dinge gesagt hat. Und die geschahen. Was für eine Macht war in seinen Worten. Diese Macht ist heute noch in seinen Worten, wenn wir sie lesen und mit dem Herzen aufnehmen. Als ich das letzte Mal hier war, redeten wir dann über so ein Machtwort Jesu, das etwas sprach, das unmöglich war, aber es geschah dann. Es war möglich dadurch, dass Jesus es einfach sagte, steh auf. Der das hörte, war entweder gelähmt, einige waren sogar schon verstorben. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Jüngling, ich sage dir. Und es ist auch so wichtig, dass klar war, wer da redete. Jesus sagte manchmal, ich sage euch oder ich sage dir. Wer redet da? Der Sohn Gottes, der mit dem Vater verbunden ist und immer versteht, was der Vater will. Auch weiß, was er aussprechen soll, was er wirken soll. Auch weiß, wenn er sich zurückhalten soll. Ich sage dir. Und heute möchte ich nochmals mit uns Worte anschauen. Wenn man sie so liest, würde man sich fragen, ja, ist das richtig, dass man das Machtworte nennt? So Worte von der Kategorie, es werde Licht, unmöglich, aber es geschieht dann doch. Sind es nicht einfach Befehle? Jesus hat in seiner Bergpredigt vermutlich seinen selbstgerechten Zuhörern zeigen wollen, dass sie das Gesetz Gottes gar nicht einhalten. Er hat es, wir empfinden fast, er hat es verschärft. Aber er hat nur erklärt, was eigentlich wirklich damit gemeint ist. Er hat darauf hinweisen wollen, dass man das Gesetz nicht einfach nur äußerlich, oberflächlich hält, dass es eine Herzenssache ist, dass der ganze innere Mensch da dabei sein muss. Und dann hat er immer wieder gesagt, ihr habt gehört, was gesagt ist, ich aber sage euch. Und bei dem letzten, ihr habt gehört, dass schließt er dann diese Reihe von Gebotspräzisierungen ab mit einem unmöglichen Wort. Ich lese uns mal diesen letzten Abschnitt vor in Matthäus Kapitel 5. Da ging es vorher ums Gebot, du sollst nicht töten und dann auch, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst kein falsches Zeugnis geben. Und jetzt ab Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Und jetzt kommt der Hammersatz. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich kann euch sagen, dieser letzte Satz hat mich lange Zeit in große Verlegenheit gebracht. Ich fühlte mich angesprochen. Wenn Jesus sagt, ihr sollt, dann ist das für mich wie ein Befehl. Und ich schaffte es beim besten Willen nicht, wenigstens ein kleines bisschen weniger unvollkommen zu sein. Oder wenigstens mal einen Tag lang. Ja, nicht mal eine Stunde, nicht mal 10 Minuten. Ich schaffe es nicht. Andere solche Worte, die uns überfordern, wenn wir sie als Befehl hören. Aha, das müssen wir jetzt, also gut, packen wir es, geben wir uns Mühe. Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 15 und 16, schreibt, wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Fehlt nur noch das Wort, das Jesus manchmal jemandem auf den Weg gab zum Abschied. Sündige hinfort nicht mehr. Aber ich habe es jetzt ja unter dem Titel Machtworte Jesu. Denn für mich war das eine solche Befreiung. Wenn Jesus das sagt, dann schafft er es auch, indem er es sagt. Er macht mich vollkommen. Ganz am Ziel ist er dann, wenn ich bei ihm bin. Solange ich auf der Erde bin, kann ich nie sagen, so jetzt ist der Herr fertig geworden mit Vollkommenheit an mir, die ist jetzt erreicht. Aber er macht vollkommen. Er macht heilig. Das bedeutet ja, dass ich ganz Gott gehöre. Jetzt und in alle Ewigkeit und unzertrennlich bin mit meinem Gott. Heilig, er macht heilig und er macht auch frei von Sünde. Die Macht ist gebrochen. Eine Ehebrecherin hatte das gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Er hat sie ja nicht verurteilt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten und Priester, die hätten sie steinigen wollen. Und Jesus sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, und da fiel kein Stein. Und hat dann gesagt, wenn dich keiner jetzt verdammt hat, oder verurteilt, verurteile ich dich auch nicht. Und wenn er dieser Frau sagte, sündige hinfort nicht mehr, dann bedeutet er das nicht, aber pass auf, also wenn du es dann doch wieder tust, dann verurteile ich dich dann doch noch. Nein. Sondern er hat kurz danach am Kreuz die Voraussetzung geschaffen, dass keine Macht mehr diese Frau zwingen durfte. Kein Dämon der Prostitution oder des Ehebruchs. Ich denke, das sind wirklich teuflische Mächte, die so Bündnisse, die lebenslang halten sollten, zerstören. Dann hat Jesus diese Macht gebrochen. Er hat es geschaffen. Und auch der Kranke, dem er das sagte, sonst widerfährt dir etwas Schlimmeres, da meint er nicht. Sonst wirst du dann gerade wieder krank und zwar noch doppelt so schlimm. Nein, die Heilung Jesu, die schreibt. Aber das Schlimmere, meine ich, wäre gewesen, wenn der dann ein Leben in der Sünde fortgeführt hätte und so gestorben wäre. Dann wäre ihm dann tatsächlich, wenn er ohne Gott weitergemacht hätte, wäre ihm etwas Schlimmeres widerfahren in der Ewigkeit. Aber, wie gesagt, es sind keine Befehle. Jesus weiß, dass wir das nicht halten könnten, dass wir damit hilflos überfordert wären, sondern Jesus schafft das auch. Wenn wir es selber schaffen wollten, und wir meinen müssen, jawohl, ich habe mich bekehrt, jetzt muss ich heilig sein, dann würden wir scheinheilig, wir würden gesetzlich, hart zu uns, hart auch zu den anderen, würden gerne auf alle zeigen, die noch ein bisschen mehr Fehler machen als wir oder die noch einen Fehler haben, den wir meinen überwunden zu haben. Und die Freude käme uns abhanden und das Gewissen würde uns keine Ruhe lassen, weil wir es doch nicht schaffen. Und das soll nicht sein. Ein gutes Gewissen ist eines, das uns auf etwas aufmerksam macht, das im Widerspruch zum Charakter Jesu steht. Seinen Charakter nennen wir sonst Frucht des Geistes. Aber das ist genau der Charakter Jesu, Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ein gutes Gewissen macht uns darauf aufmerksam, du. Und dann merken wir es und wir bekennen es unserem Heiland und er sagt, es ist gut, ich habe dir vergeben. Geh weiter, steh auf und geh weiter. Aber wie so ein böses Gewissen klagt uns immer an und macht uns schlecht in unseren eigenen Augen und stellt in Frage, ob wir überhaupt jemals in den Himmel kommen können. Ein böses Gewissen macht uns fertig und von dem sind wir befreit. Das ist Jesu Werk. Wir dürfen hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, der Fülle des Glaubens besprengt mit unseren Herzen und, jetzt kommt's, befreit, los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Das ist alles möglich durch das vollbrachte Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Es ist sein Wille, dass niemand von uns mit einem schlechten Gewissen leben muss. Denn sobald wir etwas merken und unserem Heiland sagen, reinigt er uns davon, und gibt uns auch Kraft, etwas zu ändern in unserer Denkweise, in unserer Handlungs- und Redeweise. Er hilft uns dann Und er hat Geduld, er weiß, dass es nicht von einem Moment auf den anderen gerade hinhaut, dass wir rückfällig werden. Aber wir sind frei und dürfen dafür hinzutreten. Hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und Hebräerbrief. Ich las vorher 10, 22 und jetzt Hebräer 4, 16 sagt auch, wohin wir hinzutreten. An einen Ort, der verschlossen war, Jahrhunderte, da war ein Vorhang. Da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hindurchgehen. Nämlich zum Gnadenthron, das ist ja der Deckel der Bundeslade, wo die Cherubim, die einst den Weg zum Paradies versperrten, zum Baum des Lebens versperrten, die schauen jetzt auf das Blut des Opferlamms und versperren nicht mehr den Weg. Und dorthin ist der Vorhang zerrissen, dorthin dürfen wir hinzutreten. Ich lese es uns, Hebräer 4, 16. Lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Und was für eine Befreiung und Entlastung. Ich hab's wirklich mir in die Bibel geschrieben, greife daneben den Satz, ihr sollt vollkommen ein, als ihm das aufging. Ein Schöpferwort ist das. Da spricht der Schöpfer. Jesus, er war dabei bei der Schöpfung, er hat mitgearbeitet. Er war das ewige Wort. Und was er sagt, das geschieht. Er verlangt nicht von mir Vollkommenheit, Heiligkeit, Sündenfreiheit, sondern er schafft das alles. Er macht. So eine Entdeckung für mich, wann immer ich dran denke, bin ich gleich voller Freude. Kann nur sagen, danke Jesus, danke. Das ist für mich ja kein Freipass zu machen, was mir passt. Und nach meinen, auch sündhafte Triebe auszuleben oder was auch immer. Sondern es motiviert mich, meinem geliebten Heiland zu gefallen, dass nie irgendwo eine Wolke sich zwischen mich und ihn hineinschiebt. Ich bin so von Herzen dankbar. Auch wenn die Bibel sagt, ich solle nach Heiligung jagen. Kennt den Satz auch. Heißt sogar, also ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Das war als, für mich, als ob es außer der Bekehrung noch etwas Zweites brauchte. Eine zweite Bedingung. Aber auch die Heiligung ist im Herrn Jesus Christus vorhanden. In seinen letzten Stunden im hohepriesterlichen Gebet sagte er, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Meine Heiligung ist die Heiligung Jesu. Wir können lesen, wie er da ein heiliges Leben führte. Die Bibel bezeugt, dass er ohne Sünde war. Nicht nur gläubige Autoren der Bibel bezeugen das. Auch der römische Pilatus bezeugte das. Immer wieder. Dreimal mindestens. Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Wirklich. Er heiligte sich selbst für mich. Und ihr wisst, unser Stand heißt jetzt ja in Christus. Das ist der Zustand eines Menschen, der sich für Jesus entschieden hat. Er ist in Christus hinein versetzt. Und wenn er sich geheiligt hat, dann bin ich in ihm ja automatisch in der Heiligung. Seine Heiligung gilt mir. Ihr habt schon oft gehört, wenn wir in Christus sind und Gott uns anschaut, schaut er uns durch seinen Sohn an. Er sieht dann Jesus, weil wir in ihm sind. So sind wir auch in der Heiligung. Er hat sich geheiligt, damit auch wir geheiligt seien. Ich muss es noch vorlesen. Er zeigt uns auch noch, es ist vielleicht vom Kontrast etwas schwach, also heilige sie in der Wahrheit. Er betet für meine Heiligung beim Vater und er wird immer erhört. Dein Wort ist die Wahrheit. Da gibt er uns noch einen Schlüssel zur Heiligung. Sein Wort hilft dazu. Wir wollen es reichlich unter euch oder unter uns wohnen lassen. Heilige sie in der Wahrheit. Das mit der Heiligung will ich uns nochmals vorlesen. Paulus hat im 1. Korintherbrief im 1. Kapitel darüber geschrieben, dass er eben nicht mit einer sehr klugen, ausgeklügelten, rhetorisch wunderbaren Predigt da in perfekten Griechisch gekommen ist. Er wollte nicht das Kreuz Christi zunichte machen. Er wollte nicht groß sein. Denn er wusste eigentlich, Gott hat das erwählt, was schwach ist vor der Welt. Für die gelehrten Griechen mochte das manchmal ein bisschen ungelehrt klingen. Nicht so nach hoher Weisheit, wohlvoll moniert und womöglichst in einem Versmaß. Ja. Und die Juden forderten Zeichen, die wollten einfach Machttaten sehen. Und Paulus hat erklärt, dass Gott das Unedle und Verachtete erwählt hat, dass da nichts ist, damit sich vor Gott kein Mensch rühmen könne. Und jetzt 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 und 31. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist jetzt ein bisschen eine neue Übersetzung. Bei mir heißt es sogar, er ist uns gemacht von Gott. Gott hat ihn dazu gemacht. Für dich und mich. Zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das ist Jesus, in dem wir sind und in dem auch unsere Heiligung vollkommen ist. Auch im entscheidenden Augenblick, in dem Jesus seine geliebte Braut zu sich nimmt. Sein Werk an mir vollendet ist, dass ich ihm gefalle. Dass er mich unbedingt will und jedes, das auf ihn wartet, denen, die auf ihn warten, kommt er zum Heil. Auch ein Zitat aus dem Hebräerbrief. Das ist wunderbar. Und die Bibel sagt uns auch an vielen Stellen, dass im Herrn Jesus Christus wirklich alles erfüllt ist. Und es wird uns einfach zuteil, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus eins machen. Es ist alles erfüllt. Jesus sagt, auch in der Bergpredigt, ein bisschen früher als ich jetzt gelesen habe, Matthäus 5, Vers 17, bevor er dann die Gesetze präzisiert. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Alles, was Gott an dir und mir gerne sehen will, das sieht er aber bereits, weil es in Jesus schon erfüllt ist. Er sieht es in jedem, der sich mit Jesus eins gemacht hat, an Jesus festklammert. Und wenn er siebenmal fällt, siebenmal wieder aufsteht und auch bittet, Herr, hilf mir, ich will dir gefallen, hilf mir. Du hast überwunden. Ich will da hineinkommen, in dies, dass es auch sichtbar wird, dass auch in mir jetzt diese Neigung, die immer wieder zur Sünde führte, überwunden ist. Lukas 22 redet der Jesus auch über seine eigentlich Vollkommenheit. Ich sage euch, Lukas 22, 37, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Erfüllt, vollendet, alles in Jesus Christus. Natürlich, wenn wir das so hören, man soll die Feinde lieben, man soll da mit den anderen nicht schimpfen, man soll nicht einmal mit seinen Blicken im Herzen Ehebruch begehen. Da hat Jesus das selber alles natürlich auch erfüllt. In ihm ist das alles erfüllt. Das ganze Gesetz samt seinen Präzisierungen, von denen wir denken, also da wäre es fast noch im Alten Bund leichter gewesen, mit denen vielen hundert Satzungen. Das konnte man ja noch machen, aber das andere, das schaffen wir nicht. Aber Jesus selber hat das erfüllt. Auch Gott, der Vater, ist so. Wie viele Feinde hat er? Und jeden von ihnen liebt er heute noch. Und wünschte sich, er würde umkehren und die Erlösung durch Jesu Blut annehmen. Gott selber lebt das vor. Und wie lieben wir es, dass er aber auch uns die Treue hält. Wir sind ja verlobt mit ihm. Oder sind die Braut Jesu, anders gesagt. Beides steht in der Bibel. Und da liebäugelt er nicht plötzlich mit einer anderen. Er bleibt treu. Er gibt uns nicht auf. Ja, er schlägt sogar nicht, wenn man ihn im übertragenen Sinne ins Gesicht schlägt. Das heißt, Jesus hat man buchstäblich ins Gesicht geschlagen. Er drohte nicht, da er litt. Hat nicht geschimpft, wie er es selber in der Bergpredigt sagt. Er sagt nicht ein, du bist ein Dummkopf, du bist ein gottloser Kerl oder was auch immer. Er hat es selber praktiziert. Der Vater. Und bei Gott ist ein Ja und ein Nein. Das wollen wir fröhlich zur Kenntnis nehmen, aber uns auch zu Herzen nehmen. Denn die Schlange hat das in Frage gestellt und das tut sie in jeder Versuchung. Ja, meint das Gott wirklich so? Aber wenn Jesus sagte, euer Ja soll ein Ja sein und Nein ein Nein, dann ist das bei ihm auch so. Du hast Zusagen von ihm bekommen. Vielleicht einen Konfirmandenvers, aber das ist nicht die einzige Verheißung. Wenn du eine Zeit lang mit Gott schon gehst und auch die Gewohnheit hast, in der Bibel zu lesen, dann hast du Sätze, von denen du sagst, das ist mein Vers. Weil irgendwann mal hat er dich so angesprochen, du wusstest, ja, das sagt Gott zu mir persönlich. Also falls du noch keinen hast, dann bitte Gott, gib mir einen Satz, der jetzt ganz besonders mir gehört. Ja, es gehört dir ja die ganze Bibel, aber es ist etwas Besonderes, wenn ein Gotteskind weiß, ah, das ist mein Vers, das hat er zu mir gesagt. Ja, dann und dann, dort und dort und ja. Und das Ja bleibt ein Ja, er weicht nicht davon ab. Erinnerst du dich an die wichtigsten Worte, die Gott zu dir gesagt hat? Er bleibt dabei. Bedingungslos. Das ist unser Gott. Das freut mich einfach. Und man fragt dann aber vielleicht doch, aber wenn ja eigentlich alles getan ist, alles vollbracht, ich es nur einfach für mich beanspruchen darf. Aber was wird dann von mir doch noch erwartet? Auf keinen Fall, dass ich mich noch mehr anstrenge, dass ich meine, doch noch besser werden zu können aus eigener Kraft, sondern es gibt zwei interessante Ausdrücke. Ich weiß nicht, wer von euch am Morgen sich anzieht. Aber wahrscheinlich tragen wir dann darunter nicht mehr das Pyjama oder Nachthemd oder was auch immer. Also das wird abgelegt und dann zieht man sich an. Und das ist etwas, was uns auch gesagt wird. Epheser Kapitel 4, 22. Legt ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden, zugrunde richtet. Mein Ego, mein Fleisch, wie es auch genannt wird, meinen selbstsüchtigen alten Menschen soll ich ausziehen. Und Römer 13, 14, zieht an den Herrn Jesus Christus. Natürlich kam mir der Einwand, das ist leichter gesagt als getan. Also mit dem Pyjama und mit meinen Jeans und dem Hemd und allem da, ist das für mich kein Problem. Das praktiziere ich jeden Morgen. Jetzt sage ich ihm halt einfach auch jeden Morgen, ach Vater im Himmel, ich ziehe meinen alten Menschen aus. Der soll mich jetzt nicht mehr umkleiden und ich ziehe den Herrn Jesus an. Und ich bitte ihn auch, hilf mir dabei. Hilf mir dabei. Und ich bin mit Christo gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Ich denke einfach, wenn wir das immer wieder im Bewusst sagen, dann braucht es eine Zeit, dass das auf uns irgendwie abfärbt. Wie es auch irgendwie auf uns abfärbt, wenn wir jeden Morgen uns an die Waffen des Geistes erinnern und die anziehen. Das ist auch ein Anziehen, ein Beanspruchen. Ich danke schon dem Pan, den Gürtel der Wahrheit anziehe und das, wer das seit einiger Zeit tut, wird merken, dass es mit der Zeit schwieriger wird, das ein bisschen zu schwindeln. Der Heilige Geist vertieft das dann in den Herzen und dann ruft er das wieder in Erinnerungen, in dümmsten Augen. Also wir meinen dann, also natürlich im richtigen Augenblick. Hey Emanuel, du trägst aber den Gürtel der Wahrheit, weißt du das? Denkst du dran? Ja, dann geht das einfach nicht jetzt. Da etwas ein bisschen zu biegen und zurecht. Ja, die Wahrheit noch ein bisschen zu verdrehen. Das färbt ab. Vor allem aber, formuliert es Jesus im, auch kurz vor seinem Sterben in seinen Abschiedsreden. Das will ich uns jetzt doch noch vorlesen, obwohl wir es auswendig können. Vermutlich Wort für Wort klingt vertraut. Also noch einmal, ich muss mich nicht noch mehr anstrengen. Und noch disziplinierter werden wollen wenigstens. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und wenn ich sage, ich will, wenn ich selber möchte, könnte es sein, dass er mich fragen möchte, ja, was willst du jetzt? Willst du es tun oder soll ich es tun? Das ist eigentlich die Frage, willst du es tun oder soll ich es tun? Und wenn ich so, ja, das schaffe ich, ja, das mache ich, und dann zieht er sich da diskret zurück. Wir kommen dann schnell wieder zu ihm und bitten um Vergebung und sagen, aber ich kann es ja nicht. Willst du es tun oder soll ich es tun? Entweder du oder ich. Also, ja, du, Herr Jesus. Und ganz wichtig, Johannes Kapitel 15, noch die ersten Verse. Das ist, was für uns zu tun ist. Zuerst erklärt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Im nächsten Satz merken wir wieder, dass die Bibel ein zweischneidiges Schwert ist. Denn Jesus sagt dann später, wir sollten in ihm bleiben. Und er redet aber auch von den anderen, die nicht in ihm bleiben, die bringen auch dann keine Frucht. Da wächst auch keine Frucht des Geistes. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt. Und das hören wir dann nachher, wie das geschieht. Und das wissen wir. Die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Das freut mich so, dass er mich so behandelt, dass ich mehr Frucht bringe. Das ist eine riesige Freude. Und er macht das sehr gekonnt. Der schnipselt da nicht einfach wild drauf los, sondern sehr gezielt, dass mehr Frucht entsteht. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Jetzt hören wir noch etwas Zweites vom Wort. Es reinigt uns. Und da hat er gesagt, durchs Wort werden wir geheiligt. Und jetzt bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also gehören wir dann nicht zu denen, die keine Frucht bringen und entfernt werden, wer in mir bleibt. Und jetzt nochmals das zweischneidige Schwert. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wir bleiben in ihm. Und du weißt, wie du in ihm bleibst. Du weißt, was dir alles hilft. Vielleicht hast du auch schon Dinge erlebt, Dinge getan oder gewissen Gedanken ihren Lauf gelassen und dann festgestellt, dass deine Verbindung zu Jesus darunter gelitten hat. Und wisst ihr, das ist jetzt nicht eine Gesetzlichkeit. Sonst wäre ich im natürlichen Leben gesetzlich, weil ich am Morgen frühstücke. Und irgendwann, also auch Lilian wäre gesetzlich, denn immer so rund um die Mittagszeit, manchmal etwas früher, gibt es zu essen. Und so abends um 6 Uhr gibt es Nacht. Ja, aber wir empfinden das nicht als eine lästige, ja, da muss man jetzt halt. Sondern das tut uns gut und dann ist es gesund, sogar noch dazwischen mal etwas Kleines zu essen, ist gesünder als nur ein paar wenige Male zu viel. Es ist nicht gesetzlich auch regelmäßig das Wort Gottes zu essen und regelmäßig den Herrn Jesus zu essen und zu trinken. Man muss nicht darauf warten, bis einmal im Monat oder wann auch immer das Abendmahl gefeiert wird. Man darf es tun, so oft man hungrig und durstig ist. Die ersten Christen taten es täglich. Da war auch kein Pfarrer dabei, einfach Gläubige waren zusammen, täglich und stets. Und sie nahmen die Speise mit Freuden und lauterem Herzen. Ja, lies deine Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst, oder ich könnte auch sagen, wenn du in Christus bleiben willst. Verlasset eure Versammlungen nicht, lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Das ist dann keine Leistung. Ich habe noch nie die ganze Bibel in einem Jahr gelesen. Kann man, vielleicht hat das jemand gemacht mit großem Gewinn, aber ich kannte mich und sagte mir, nein, das mache ich nicht. Dann lese ich dann irgendwann, wenn ich ein bisschen im Rückstand bin, nur noch diagonal und nehme nichts mehr auf. Aber ich lese täglich und du auch. Ja, natürlich, täglich. Immer wieder. Und das heißt nicht einfach nur einmal eine Viertelstunde. Das kann spontan sein, dass ich denke, also jetzt muss ich etwas lesen noch. Jetzt muss ich nochmals eben bei einem der Buchzeichen da weiterlesen, ein Stück weit. Und die Versammlung verlassen wir nicht. Der Herr hilft uns. Und es ist wirklich alles vollbracht. Alle diese unmöglichen Worte von Jesus, ihr sollt heilig sein, ihr sollt vollkommen sein, sündige hinfort nicht mehr. Alle diese Worte bedeuten, dass Jesus das schafft. Und geschaffen hat. Natürlich bleiben wir nicht hundertprozentig sündlos. Natürlich. Jesus hat gesagt, wer gewaschen ist, muss sich immer wieder die Füße waschen. Nach jedem Kilometer ist er wieder staubig. Hat es nötig, dauernd gewaschen zu werden. Täglich. Die Befehle sagen einfach, Jesus hat's vollbracht und sie sagen, du Emmanuel und du, jedes deine, du kannst ein Siegesleben führen im Herrn Jesus Christus drin. Amen. Amen. O Herr Jesus, was habe ich anderes gesagt, als dass das Werk vollbracht ist? Vollbrachter kann es nicht mehr werden, wir können es nicht noch nachbessern. Nur annehmen und vor allem in dir bleiben. Und Heiland, jetzt, 2022, bald ist das Jahr zu Ende, ist ein dringender Aufruf an die ganzen Gläubigen, an alle, die sich einmal bekehrt haben. Bleibt in mir. Lasst das Wort Christi reichlich Platz haben in euren Gedanken. Verlasst die Versammlungen nicht, jetzt, wo noch der Moment so nahe ist. Ihr braucht gute, regelmäßige Nahrung. Bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. Und wir werden unzertrennlich sein. Am Tag der Entrückung werden wir dann sichtbar zusammenkommen. Ganz, auch physisch in einem neuen Leib und in Ewigkeit zusammenbleiben. Lob und Dank, dass du auch keines verlierst. Wecke viele, die sich von dir entfernt haben, die sich auch von der Gemeinschaft mit Gläubigen entfernt haben, die verführt worden sind. Zeig uns, wenn wir ihnen helfen können, außer durch unser Fürbittegebet, dass sie rechtzeitig wieder den Anschluss an deine Leibesgemeinde finden. Wir danken dir ganz herzlich. Du bist treu, du bist sehr nah. Wenn ich das nächste Mal hier bin, haben wir schon den zweiten Advent. Und wir erwarten dich. Und ich muss sagen, so Gott will, denn vielleicht sind wir vorher schon alle zusammen bei dir. Dazu schenk Gnade, dass keines den Weg verlässt und verliert, dass keines sich von dir weglocken lässt. Du hast doch gesagt, wenn es möglich wäre. Wenn es möglich wäre. So mach's auch uns unmöglich. Egal wie. Aber bewahre uns in dir. Wir danken dir. Amen. Amen. Ja. Lob und Dank. Und der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten. Er strahlt dich an und sein Licht zeigt dir den Weg durch sein Wort. Er schaue dich an, bewahre dich in seiner Gnade und leite deine Schritte zum ewigen Leben in seinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Amen. Amen. Gottes Segen. Bis zum zweiten Advent. Der Herr mit euch, also für euch bis zum nächsten Sonntag.